Bayern 3 Podcast. Menschteile.
Musik ist ihre Liebe und seine Therapie. Ein besonderes Geschwisterpaar ist heute bei uns. Sie Pianistin, er begeisterter Sportler, auch mit teilweise gelähmten Armen und Beinen nicht aufzuhalten. Sein Traum ist es, irgendwann als Radfahrer bei den Paralympics teilzunehmen. Sie möchte irgendwann die ganz großen Konzertbühnen dieser Welt mit ihrem Klavierspiel verzaubern. Wie schaffen es diese beiden jungen Menschen, mit einem schier ungebremsten Optimismus durch die Welt zu gehen? Und was können wir uns von den beiden abschauen? Ich freue mich sehr heute über unsere Gäste, die Pianistin Katharina Königsfeld und ihren Bruder, den Sportler Johannes Königsfeld. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.
Ihr beiden, ich duze einfach, ne? Ist das okay?
Ja, bitte, ja, unbedingt.
Ich werde aber zurückgeduzt, weil sonst gilt das nicht.
Ja, okay, klar.
Geduzt wird nur zurückgeduzt. Wir werden noch ganz viel über Musik sprechen in dieser Stunde. Was bedeutet sie für euch? Musik bedeutet für mich in drei Worten. Ladies first, Katharina fängt an.
Ist tatsächlich der tiefste Ausdruck meiner Seele.
Ja.
Oh. Mhm, ganz okay. Schwermütig, aber es ist so.
Ja, wenn man dich jetzt dann noch weiter kennenlernt, wir kennen uns ja schon ein bisschen, wird man merken, dass bei dir nicht wirklich viel schwermütig ist. Johannes.
Musik bedeutet für mich Spaß, Freiheit und Wohlbefinden.
Auch schön. Wir haben da eine junge, sehr talentierte, temperamentvolle Frau, die eine neue große deutsche Pianistin werden könnte. Johannes, was ist deine Schwester für ein Musikstück für dich?
Temperamentvoll, schwungvoll, energievoll und manchmal auch ein bisschen anders.
Wie meinst du das genau?
Anders im positiven Sinne. Einfach mal Dinge tun, die man jetzt nicht so direkt erwarten würde, aber die einfach dann gut zusammenpassen.
Mutiger als andere?
Ja, durchaus. Und einfach auch ein bisschen experimentierfreudig.
Okay. Ist es ihr auch eher wurscht, was die anderen über sie sagen?
Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber sie macht schon das, wovon sie überzeugt ist. Und das macht sie aber gut.
Ich bin völlig baff jetzt.
Was ist dein Bruder für ein Musikstück?
Oh ja. Also ich würde sagen, auch energiegeladen, auf jeden Fall. Aber so ein bisschen ernster, weil er einfach seinen Weg geht und den natürlich sehr zielstrebig gehen muss, so in allem, was er tut. Und trotzdem emotionsgeladen.
Beide viel Emotionen.
Beide viel Emotionen und der Johannes macht das aber alles unglaublich positiv, obwohl er vielleicht oft den Kopf in den Sand stecken könnte. Also da ist er besser als ich.
Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
Ihr seid sehr nah beieinander, gell? Ihr habt knapp ein Jahr, oder?
Ja, genau. Also dadurch, dass er zu früh geboren ist, ist es wirklich sehr knapp.
Wir machen ein kurzes Ping-Pong-Spiel, um da so ein bisschen in die Emotionen einzutauchen. Schnelle Assoziationen zu den Begriffen, die ich euch gebe. Ich fange bei dir immer an, Katharina, und gebe ihn dann zu dir rüber, Johannes. Familie.
Spaß.
Johannes. Viel Action.
Traum.
Fliegen.
Paralympics und vielleicht Australien.
Leben.
Reisen.
Vielfältigkeit.
Optimismus. Da lacht sie.
Da lache ich. Sollte nie verloren gehen.
Würde ich auch sagen, immer beibehalten.
Glück
ist unglaublich wichtig und da ist tatsächlich Hauptsache Familie und einfach, dass es allen gut geht.
Lässt sich schwer beschreiben. Ich würde auch sagen, einfach die Gesamtsituation sollte passen.
Sport.
Für mich unglaublich wichtig, weil ich ja viel am Klavier sitze, also ich brauche es immer als Ausgleich.
Meine Leidenschaft.
Johannes, damit wir ein bisschen ein Bild zeichnen können, wer du bist, beziehungsweise wie schwierig jetzt das auch vielleicht für dich war, hierher zu kommen. Du studierst im Moment in Köln, lebst da auch.
Ja.
Wie hat sich die Reise von Köln hierher für dich gestaltet heute?
Heute war sie ein bisschen besonders. Ich benötige Assistenten, um halt meinen Alltag ein bisschen zu gestalten. Und dann kommt es vor wie heute, dass der Assistent, der eigentlich eingeteilt ist, krankheitsbedingt ausfällt. Heute Nacht. Und dann muss ich mich um Ersatz kümmern und dann macht es das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger, weil dann die Zeitabläufe, wie sie geplant sind, nicht so ganz funktionieren. Aber ja, es hat dann doch ganz gut funktioniert. Bin um 4:30 morgens, habe ich mich auf den Weg gemacht von meiner Wohnung, bin dann mit dem Zug hier in München angekommen.
Hast du einen Helfer noch gefunden oder hast du das selber bewerkstelligt?
Ich habe dann schon einen Helfer noch gefunden, weil es einfach, es wäre nicht umsetzbar ohne Helfer, sonst wäre ich heute nicht hier. Also ich habe dann das Glück, dass die Helfer, die ich habe, in solchen Situationen so human sind und dann sagen, okay gut, dann springe ich halt ein, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht gerade Lust habe oder nicht könnte, aber da habe ich einfach ja Glück, dass ich gute Leute habe, die das dann auch machen.
Du bist Tetraspastiker.
Ja,
das ist ein Unterschied zum Tetraplegiker. Das ist der, den wir aus Ziemlich beste Freunde kennen. Das heißt, du hast Lähmungen in Arme und Beinen.
Ja, es ist eine gewisse Art von Teillähmung, die einfach aufgrund von der Schädigung im Gehirn eben kommt, weil die Muskulatur eine zu hohe Grundspannung hat und dadurch einfach sich das schwer kontrollieren lässt.
Und du sitzt im Rollstuhl?
Der Rollstuhl ist für die längeren Strecken auf jeden Fall mein Hauptfortbewegungsmittel. Und innerhalb der Wohnung oder des Hauses kann ich mich auch mit Stöcken fortbewegen. Allerdings bei schwierigen Sachen eben auch immer nur unter Aufsicht.
Und das mit den Stöcken kannst du aber auch, weil du so ein, ich nenne das jetzt mal so, so ein sportliches Trainingsschwein bist.
Das kann man durchaus so sagen, ja.
Ja, das muss man mal betonen. Also das ist schon erstaunlich, was du da so auf die Beine stellst, im wahrsten Sinne des Wortes.
Also für mich, muss ich sagen, ist es normal, weil ich es einfach jahrelang so ja, mitbekommen habe, auch von meinen Eltern und von meiner Familie, so die Einstellung mitbekommen habe, wie man an Sachen rangeht. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man schon sagen, ohne diesen ganzen Sport und ohne die ganzen Therapien wäre ich nicht so, wie ich heute bin.
Wir gucken mal in eure Lebensläufe und dann gehen wir die verschiedenen Sachen durch. Einen Lebenslauf für die Katharina, einen für den Johannes. Okay. Wir fangen mit dir an, Katharina.
Mein Name ist Katharina Königsfeld. Ich komme aus einer bunten Familie mit viel Musik. Geprägt hat mich mein Opa. Er hatte immer ein offenes Ohr. Ich wollte Pilotin oder Pianistin werden. Mit 26 Jahren bin ich jetzt Pianistin und kann deswegen leider immer nur kurz in den Urlaub. Kein Klavier, keine Möglichkeit zu üben. Mein Bruder hatte trotz seiner Behinderung nie eine Sonderrolle. Wenn er im Weg steht, sage ich ihm das auch. Was ich an ihm besonders mag, seinen Mut, seinen eigenen Weg zu gehen. Und wenn der mal verstellt ist, dann sucht er sich eben einen anderen.
Okay, Johannes?
Mein Name ist Johannes Königsfeld. Ich bin Sportler, mit der Einschränkung, dass meine Arme und Beine zum Teil gelähmt sind und ich im Rollstuhl sitze. Auch für mich ist Musik Lebenselixier. Durch sie hat sich mein Zustand gebessert. Ich studiere Sportwissenschaften und möchte an den Paralympics teilnehmen. Ich wünsche mir ein bisschen mehr Australien in Deutschland. Da sind Menschen mit Behinderungen nichts Besonderes. Statt mich in der Disco anzugaffen, tanzen da die Menschen lieber mit mir.
Da sprechen wir gleich drüber. Hast du tatsächlich auch so erlebt, ne?
Ja.
Wie würdet ihr beide eure Familie beschreiben?
Humorvoll?
Ja.
Ja, agil? Zielstrebig, positiv.
Mhm. Und es wird einem nie langweilig.
Genau. Und turbulent.
Ihr seid insgesamt 6 Kinder, ne?
Genau.
Ja.
Mhm.
Ihr beide sehr nah beieinander, haben wir vorhin schon gehört. Mhm. Das ist fast wie bei Zwillingen.
Ja, also anscheinend, ich war ein nettes Kind, aber also, das muss ich jetzt vorausschicken. Aber ich war völlig überrascht, als er auf einmal da war. So. Und weil es sich natürlich viel um ihn gedreht hat, aber ich glaube, wir hatten schon ein enges Verhältnis. Ja.
Ja,
wie seid ihr miteinander aufgewachsen? Weil du sagst jetzt schon, es hat sich viel um den Johannes gedreht, weil er natürlich ein besonderes Kind war von vornherein.
Im Prinzip schon normal, also als wäre er auch normal gewesen. Ja. Aber klar, unsere Mutter und auch unser Vater waren viel unterwegs bei Therapien und dann da wieder zu einer Untersuchung. Und entweder ich war dabei oder ich war bei meinem Opa, deswegen auch das besondere Verhältnis zu meinem Opa. Und ich erinnere mich aber einmal, sie waren einmal nur auf einer Kur, meine Mutter und er, und hat sie mir jeden Tag einen Brief geschrieben. So, also sie hat das dann auch gut verstanden, dass wir, da kamen ja dann noch mehr, dass wir uns irgendwie nicht ausgestoßen oder so gefühlt hatten.
Ja, und ich muss auch sagen, also wenn ich mich so zurückerinnere, dann war es in der Tat sehr normal. Also dann habe ich auch viel gemeinsam mit der Katharina gemacht und ich hatte, wie sie es auch vorhin schon gesagt hat, nie eine Sonderrolle und darüber bin ich auch froh, weil ich glaube, wenn ich diese Sonderrolle gehabt hätte, dann wäre ich auch heute nicht so eigenständig und würde vielleicht auch gar nicht studieren.
Habt ihr viel gekabbelt auch?
Gehört ja dazu, ne?
Wollte ich gerade sagen. Gibt es irgendeinen besonders schönen, lustigen Streit, an den ihr beide euch erinnert?
Ich weiß, du hast mir die Haare mal abgeschnitten an dem Tisch.
Da war irgendeine große Feier und wir hatten so eine weiße Tischdecke über dem Tisch drüber. Und es war so ein alter Tisch mit so einem Besteckkasten und wir waren unterm Tisch und ich habe ihm die Haare abgeschnitten und die Haare in diesen Schubladenkasten da rein.
Und ich fand es dann, glaube ich, nicht so toll, wie du mir die Haare geschnitten hast.
Das sah eigentlich ziemlich schlimm aus.
Wenn man so nah miteinander aufwächst, fällt einem wahrscheinlich die Behinderung des Bruders gar nicht mehr auf. Ist es dann irritierend, wenn man mit anderen Menschen zusammenkommt, die einen plötzlich wieder darauf stoßen?
Also ich glaube, ich wurde nie so richtig drauf gestoßen, weil sich vielleicht auch manche nicht getraut hatten, das anzusprechen, weil wir immer so normal miteinander umgegangen sind. Und wenn, dann war es eher so positiv, Mensch, wie toll, was dein Bruder macht und wie toll, dass er seinen Weg geht und unglaublich und also eher so.
Wann hast du das erste Mal wirklich gespürt für dich, dass du was Besonderes bist?
Was Besonderes nicht. Ich würde eher sagen, gemerkt, dass die Mitmenschen mit dem, was ich war, nicht klarkamen und vor allem mit meiner Einstellung dazu. Das habe ich spätestens in der Grundschule irgendwann mal so leicht gemerkt.
Welche Erwartungen haben Menschen eigentlich, wenn du sagst, sie kommen mit deiner Einstellung damit nicht zurecht? Das finde ich ganz spannend.
Da kann ich jetzt am ehesten aus der kürzeren Vergangenheit berichten. Es ist halt so, dass Menschen die Erwartung an jemanden in den Rollstuhl haben, dass er sich einfach nicht selbstständig durchs Leben bewegen kann und auch irgendwie geistig nicht ganz so auf der Höhe ist. Also das schlägt mir immer wieder entgegen und das finde ich eigentlich mit so das Erschreckendste, dass man so geistig auch so ein bisschen hinten angestellt wird. Also ein einfaches Beispiel, ich bin mit meinen Helfern oder auch meiner Familie draußen unterwegs und wir kommen irgendwo hin.
Die reden nicht mit dir, sondern mit deinen Helfern.
Genau.
Oh.
Und dann muss ich entweder so bildlich gesprochen den Leuten gegen das Bein kicken und sagen, ja, hallo, ich bin auch noch da, mich gibt's auch noch und mit mir kann man auch reden.
Mhm. Es ist natürlich, ich sag das ganz ehrlich, auch für mich immer wieder eine enorme Überforderung, absehen zu können, wen habe ich da vor mir? Vielleicht quatsche ich dich an und es ist wirklich nicht möglich, dass wir beide miteinander kommunizieren. Also ich bin da auch oft so überfordert.
Nur da gibt's für mich eine ganz einfache Formel, wie man das eigentlich lösen kann.
Gib sie mir.
Die Leute, die man draußen selbstständig sieht im Leben, die sind in der Regel auch so, dass man mit ihnen reden kann und wenn sie keinen Bock haben auf Reden, dann werden sie es einem schon sagen, weil die Leute, die nicht reden können, die sind zu 90% der Zeit in Einrichtungen untergebracht und die sieht man auch nicht so frei in der Welt draußen umhergehen. Und dann sage ich immer, ja, dann fragt die Leute, entweder kriegt ihr irgendwann eine maulige Antwort, dass sie sagen, ja, nee, ich habe keinen Bock, dann weiß man auch, woran man ist. Oder man hat eine Antwort, mit der man dann was anfangen kann und wo man sich denkt, Mensch, das ist ja doch auch ein ganz normaler Mensch.
Das ist auch so eine blöde Haltung eigentlich, dass man immer glaubt, man könnte Menschen wie dich immer anquatschen. Ich will ja auch nicht immer angequatscht werden, ja, wo du zu Recht sagst, dann gebe ich ja auch mal eine maulige Antwort.
Ja, wobei ich sage, da stehe ich auch vielleicht mit meiner Meinung ein bisschen alleine da. Aber ich finde, lieber soll mich die Leute anquatschen und ich mag Leute, die dann eine maulige Antwort geben, gerade Leute, die im Rollstuhl sitzen, überhaupt nicht, weil das nicht zu meiner Mentalität passt, weil ich mir denke, auf der einen Seite wird gefordert, dass man normal behandelt wird, ja, und dann quatscht dich jemand an und dann beschwerst du dich darüber, das passt nicht zusammen.
Da musst du dich ja wohlfühlen, oder? Quatscht ja jeder jeden an.
Ja.
Dein Opa, für dich ein Punkt, sich anzudocken, Katharina? Was hat er dir gegeben? War ein besonderer Mensch.
War ein besonderer Mensch. Ich glaube, für uns alle wahrscheinlich der beste Opa, den man sich wünschen kann.
Oh ja.
So, ja. Das Wichtigste wirklich, an seine Träume zu glauben und seinen Weg zu gehen. Also er saß wirklich grundsätzlich, wenn es für ihn ging, saß er in der ersten Reihe bei Wettbewerben, bei Konzerten dabei, hat mich gefragt, ob er mich irgendwo hinfahren kann. Ja, hat mir ein Pferd gekauft. Also da habe ich mit ihm dann verhandelt. Jetzt der Punkt zum Johannes. Der Johannes hatte eine Reittherapie gemacht und ich wollte immer schon ein Pferd haben. Er hat mir immer ganz viele Pferdegeschichten erzählt, mein Opa. Und dann hat er immer gesagt, okay, du musst alt genug sein für ein eigenes Pferd mit 12. Und dann habe ich mit ihm verhandelt. Also wenn der Johannes auf dem Pferd mitreiten darf, dann könnte ich es ja auch schon früher bekommen. Letztendlich habe ich es mit 7 dann bekommen. Also hat das wunderbar funktioniert. Ein Ziel erreicht. Ja, aber das war irgendwie mein Opa. Also war echt ein toller Mensch.
In der Vorbereitung habe ich mich gefragt, ob dir, Johannes, öfter mal so ging, dass du gedacht hast, Mensch, die Katharina, die hat irgendwie alles. Ja, also die ist gesund, die ist hübsch, der fällt vielleicht alles in den Schoß. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Jetzt habe ich aber gerade bei der Pferdenummer gemerkt, es war eher andersrum. Also, dass der Johannes Dinge hatte, die du gern gehabt hättest. Oder war das immer so im Ausgleich bei euch beiden?
Johannes, was meinst du? Ich glaube, es war im Ausgleich.
Ja, würde ich schon sagen. Das Einzige, was, aber das zählt, finde ich nicht. Als kleines Kind oder auch als Jugendliche habe ich mir oft gedacht, ja, ich würde gern laufen. Das ist auch nach wie vor heute noch so. Aber das ist halt so. Das wird auch immer so bleiben. Und das gehört auch dazu.
Wie oft kommt dieser Wunsch?
In letzter Zeit eher selten, weil man halt auch realistischer dann wird. Vor, ja, 2-3 Jahren war es dann mal häufiger, weil einfach die Entwicklung so war, dass man gedacht hat, okay, es könnte vielleicht funktionieren. Aber auf der anderen Seite, ich arbeite daran, dass es vielleicht irgendwann funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es probiert.
Wahnsinn.
Also so ähnlich bin ich ans Studium gegangen.
Ja.
Ich habe immer gesagt, entweder ich bekomme bei einem der besten Professoren Klavierunterricht oder ich brauche es gar nicht machen, aber ich versuche alles dafür.
Wer ist denn bei euch in der Familie so? Die Mama, der Papa, wer ist denn da so?
Irgendwie indirekt alle.
Alle, wirklich alle. Also ja.
Ich habe auch 2 Kinder. Wie gibt man sowas weiter? So, mein junges Publikum gibt Rat an Mutter.
Also meine Mama oder unsere Mama würde jetzt sagen, ja, geht mit offenen Augen durch die Welt. Der Satz.
Schärft euren Blick.
Genau. Schärft euren Blick.
Ja. Einfach eine positive Lebenseinstellung. Und wenn mal was nicht so lief, wie es sollte, ja, dann war es halt so und dann hat man nicht lang drumherum diskutiert, sondern nach Lösungen gesucht, dass es eben wieder so läuft und ja.
Also sehr pragmatisch eigentlich. Wenn der Weg nicht geht, suche ich mir einen anderen.
Ja.
Irgendeiner wird schon irgendwo hinführen.
Wobei man jetzt, vielleicht hast du natürlich auch dazu beigetragen, ne? Weil der Johannes ja dann eben früh kam. Unsere Mutter war ganz jung, aber war eben ein positiver Mensch, unser Vater auch. Und da gab es halt nur den Weg nach vorne oder aufgeben. Und das war einfach nicht die Lösung.
Wobei man das sagen muss, also ich aus meiner Sicht habe ich vor allem auch Riesenglück gehabt, weil ich bin viel auf Rehas unterwegs. Und auch gewesen. Und wenn man sich da die Eltern anguckt, dann waren unsere Eltern meilenweit von den restlichen Eltern entfernt, weil die einfach die Einstellung eine komplett andere war. Die sind alle so, das Kind dann irgendwie so in den Rollstuhl setzen und sitzen lassen den ganzen lieben langen Tag. Und unsere Eltern waren halt eher so, ja, der Tag besteht aus mehr als rumsitzen und dann mach mal. Und wenn du eine Stunde brauchst, die Hose anzuziehen, brauchst du halt eine Stunde. Und wenn es morgen 2 dauert, dann dauert es morgen 2. Gut, aber ich lass dich alleine wurschteln.
Also ich glaube, sie hat ihn sogar mal eingesperrt, weil er so ein Dickkopf war.
Ich glaube, er kam öfter vor, nicht nur einmal.
Du bist sehr viel bei deinem Vater auf dem Schoß gesessen, wenn der zum Orgelspielen gegangen ist. Da schon die Liebe zu Klavier und Orgel entdeckt oder wann ging das los bei dir?
Ja. Warst du da? Bestimmt, los. Bestimmt. Ja, weil ich immer. Also es gibt ja ein Foto von mir als Baby irgendwie auf meiner Facebook-Seite.
Hab ich gesehen.
So, ja. Und dann ging es irgendwie, dann wollte ich mit 5 so Klavier spielen. Da hatte ich auch Unterricht bekommen, dann ab 6.
Ja.
Aber ich erinnere mich, wir kamen immer, also mein Vater war oder unser Vater war ein ehrenamtlicher Organist. Und dann waren wir sonntags typisch in der Kirche, danach sind wir nach Hause gekommen. Und ich habe immer versucht, die Lieder nachzuspielen.
Mhm.
Und dann war eigentlich so, ich wollte unbedingt Orgel spielen und unbedingt Ein- und Auszug spielen und so. Habe dann zwar nicht geübt, also mein Klavierunterricht am Anfang.
In der Kirche.
Genau, in der Kirche. Mein Klavierunterricht war ganz schrecklich, weil ich eben nie geübt habe. Ich wollte immer machen, was ich wollte.
Du warst nicht so ein Streberkind, so ein kleines chinesisches, hingetrimmtes 9-Stunden-Probekind.
Nee, das überhaupt nicht. Also spielen ja, aber üben nein. Und dann gab es irgendwann, also war mal meine Klavierlehrerin, meine damalige, war ganz betrübt und hatte auch ein bisschen geweint und meine Eltern ganz sauer. Und dann kam durchaus der Satz, also es kostet viel Geld, Unterricht und entweder du übst wenigstens ein bisschen oder wir können es einfach nicht mehr machen. Und ab da ging es dann anders. Dann habe ich auch geübt, nicht mehr nur gespielt und dann ging es voran.
Dieses Gespräch wird meine Tochter nicht hören, wenn man mit nicht üben Pianistin werden kann.
Nein,
liebe Kinder in Bayern, man muss natürlich üben, selbstverständlich. Wir haben deine Eltern den Wunsch gesehen, dass du Konzertpianistin werden willst?
Sie haben mich unterstützt.
Wann hast du das erste Mal geäußert?
Es so richtig geäußert kann ich gar nicht sagen, aber ich wollte eben von mir aus immer Wettbewerbe spielen, immer Konzerte, also schon seit ich 10, 11 war. Und da haben sie mich immer eben unterstützt und dann klar, trotzdem Abitur machen, dann war mal kurz, ob ich aufs Musikgymnasium gehe nach Weimar. Aber ich bin dann doch in Bamberg geblieben, habe das Abitur gemacht und die Aufnahmeprüfungen. Und sie haben mich da völlig unterstützt, haben aber auch immer gesagt, okay, wenn du nicht möchtest oder wenn du feststellst, es ist doch nicht das, was du möchtest, sind wir auch hinter dir.
Ja. Ich wollte immer Wettbewerbe spielen. Ja. Was reizt dich daran? Das Messen mit anderen, den Preis bekommen?
Das ging nicht unbedingt ums Gewinnen oder mit anderen messen. Das war eher so für mich, dass ich ein Ziel hatte. Mhm. Ich brauche immer Ziele. Also ich brauche Konzerte, Wettbewerbe jetzt nicht mehr. Das ist mir nicht mehr wichtig.
Mhm.
Aber ich brauche wirklich Dinge zu tun und Ziele darauf hinzuarbeiten. Also ich würde gern sagen, ja, ich sitze jeden Tag, den ganzen Tag am Klavier, nur der Musik wegen. Das stimmt auch, aber ich bin so ein Mensch, ich brauche immer diese Forderung.
Wie viele Stunden spielst du am Tag?
So um die 6. Also ich weiß, es gibt welche, die üben viel mehr.
Okay.
Aber ich habe für mich festgestellt, so 6 Stunden ist für mich super und dann noch ein bisschen Sport und zum Ausgleich war es dann, ja.
Man muss aber auch sagen, was sie jetzt gerade gesagt hat, sie ist auch sehr, sehr fleißig immer gewesen und deswegen war sie auch so erfolgreich. Also sie hat vor Wettbewerben stundenlang zu Hause am Flügel gesessen und geübt und wenn eine Stelle nicht funktioniert hat, dann habe ich sie halt 100 Mal gespielt.
Hast du und manchmal auch mal gelitten?
In die Tasten gehauen und ich habe mir gedacht, ja, lass das arme Klavier noch leben, ne? Weil
oh Gott, ja. Darüber bin ich hinweg.
Zum Glück.
Warst du das angenehm oder hast du ja manchmal gedacht, oh, jetzt ist aber auch mal gut?
Ich habe es eigentlich nie lästig empfunden, aber auch vielleicht deswegen, weil ich immer gern Musik auch selber gemacht habe und einfach auch was für Musik übrig habe. Also mir hat das immer viel Spaß gemacht und ich war auch schon immer stolz dann auf sie, wenn sie dann bei Wettbewerben gut abgeschnitten hat, bin ich auch heute noch und das wird hoffentlich auch immer so bleiben.
Schön. Du hast mit 19 angefangen, Klavier zu studieren.
Mit 18. Ja, 18, 19, so direkt nach dem Abitur, genau.
Wie genau sieht so ein Studium aus?
Ja, wie genau? Also schon Theorie, auch so Harmonielehre, Musikwissenschaft, drumherum Gehörbildung. Jetzt, wenn man es aber künstlerisch studiert, dann ist es doch nicht ganz so wichtig, wie wenn ich jetzt pädagogisch studiere, Klavier. Also wirklich im Mittelpunkt steht natürlich der Hauptfachunterricht, jetzt bei mir Klavier, Kammermusik. Dann habe ich viel mit einer Sängerin gearbeitet, mit der ich immer noch nach wie vor viel konzertiere und hatte da Liedunterricht. Ja, also das ist eigentlich das Wichtigste, das Selbstspielen, Üben, zum Unterricht gehen und das andere dient natürlich dazu, die Musik besser zu verstehen und besser umzusetzen, steht jetzt aber nicht so im Mittelpunkt.
Ist man danach noch frei in seiner ganzen Persönlichkeit und Interpretation?
Also ich habe jetzt festgestellt, wo ich weg von der Hochschule bin, ich habe einen Riesenschritt gemacht und habe mir jetzt rückwirkend, dachte ich, Mensch, vielleicht wäre der Schritt vorher schon wichtig gewesen, einfach von der Hochschule wegzukommen, weil man eben als Künstler sich anders fühlt. Man ist nicht mehr Student, man ist jetzt Künstlerin. Ich habe jetzt auch die CD natürlich rausgebracht. Also das trägt alles dazu bei, aber man ist einfach nicht mehr so festgefahren, nicht mehr so in den Strukturen und ist freier tatsächlich. Ja.
Was dir ganz besonders am Herzen liegt, ist die Konzertreihe Klassik im Schloss Burg Ellern. Die hast du ins Leben gerufen.
Genau.
Was genau habt ihr da gemacht?
Das war, also Ausgangspunkt war ein Konzert von mir, was unglaublich gut ankam, mit 2 anderen noch. Und dann wurde ich gefragt, Mensch, können wir nicht öfter was machen? Ich so, ja, gute Idee. Und das war im Prinzip so eine Plattform für Studenten, also wie ich das damals war, die vor Prüfungen, Wettbewerben gerne halt ihr Können dargeboten hätten, aber jetzt nicht die Möglichkeit dazu hatten. Und das war ein Saal so mit 100 Leuten, das hat genau gepasst, um den zu füllen, mit 5 Konzerten pro Jahr, wo dann eben Eintritt frei, Spenden erbeten, verschiedene Studenten sich dann darbieten konnten vor einfach einem netten Publikum, was trotzdem auch gebildet war. Es war in der Nähe von Bamberg, also mit den Bamberger Symphonikern ist ja doch auch einiges geboten und kam super gut an. Hat mir natürlich auch großen Spaß gemacht und war auch mal eine andere Aufgabe, so mit Sponsorengeldern finden und Werbung.
Ja. Da warst du gerade mal Anfang 20, ne?
Ja.
Jetzt hast du die erste eigene CD, Piano Fantasy. Das ist ein Mix aus E und U. Da hören wir mal kurz rein. Also ernsthafter und unterhalterischer Musik, Unterhaltungsmusik. Ich bin ganz ehrlich, ich fremde damit ein bisschen, weil ich unglaublich konservativ bin, was ernsthafte Musik anbelangt. Und ich dein Klavierspiel unglaublich bezaubernd finde. Und das wird so ein bisschen bunke, bunke, bunke weggedrückt. Aber die Charts können nicht lügen. Was hast du vorhin gesagt? Platz wie viel bist du eingestiegen?
79.
Hallo.
Top-Charts.
Ja.
Ich bin völlig überrascht und völlig platt. Also ich habe gestern den Anruf bekommen eben damit. Und also ich finde es unglaublich toll, weil ich war ja auch so ein bisschen gespannt, wie kommt das jetzt an? Es ist ja doch diese, man vergrault vielleicht ein bisschen die Traditionalisten, also vielleicht
jetzt, wie Frau Theiler.
Ja. wie ich es ja auch war, muss ich auch gestehen, eben durch mein Studium. Andererseits würde man natürlich gerne die Jugend ansprechen. Klar. Also jetzt wie mein Bruder und mich, wenn wir jetzt vielleicht nicht mit so mit Klassik in Berührung gekommen wären. Ich habe mich darauf eingelassen. Ich hatte die Idee schon mal früher, wo ich irgendwie in einem Club unterwegs war und getanzt und dachte, Mensch, eigentlich wäre das doch was, man müsste das doch verbinden können. Hatte da noch nicht die Möglichkeit, habe sie jetzt bekommen und hat auch ein Jahr gedauert, bis es jetzt zu dem Ergebnis kam. Also wir sind von woanders gestartet und jetzt dahin gekommen und ich bin total begeistert davon, muss ich sagen. Ich glaube, dass es funktionieren kann. Was für mich wichtig ist, ist einfach zu zeigen, wie modern, wie jung Klassik nach wie vor ist, wie viel Spaß es machen kann. Lebensfreude, Traurigkeit auch. Also ist ja ein Stück dabei, das ist auch unglaublich tiefsinnig. Ne? Und das einfach so durch moderne Elemente der Jugend näher zu bringen.
Vor allem, während du jetzt gerade gesprochen hast, bin ich mit mir selber nochmal in Reflexion gegangen. Ich oute mich jetzt an dieser Stelle. Weil ich habe früher Rondo Veneziano gehört. Ich komme auch aus einem sehr, sehr klassischen Haushalt. Habe Rondo Veneziano gehört und das war für mich dann so der Einstieg, neben der sehr ernsten klassischen Musik, immer die meine Mutter auch am Klavier dargeboten hat. Und bin jetzt letztendlich auch da bei den Großen gelandet. Also vielleicht ist das ein ganz toller Türöffner für junge Menschen, da hast du schon recht.
Ja. Da ist so, das wäre für mich, würde ich mich unglaublich drüber freuen. Ja. Ich finde das toll, aber ich spiele genauso meine klassischen, seriösen Konzerte weiter.
Was wird der Opa zu der CD sagen?
Mein Opa würde natürlich sagen, dass er das ganz toll findet. Er würde wahrscheinlich auch sagen, ja, Katharina, ich glaube, das andere ist mir etwas lieber, aber ich finde die Idee gut und finde gut, was du machst.
Schön. Du bist viel unterwegs, gibst eben auch Konzerte. Wer ist dein Lieblingspublikum und wer macht es dir besonders schwer?
Ja, besonders schwer jetzt in dem Fall nicht unbedingt, aber je kleiner, desto feiner und desto intimer und desto näher. Und da ist manchmal dann doch eine andere Anspannung vorhanden, als klar, wenn ich jetzt eine große Philharmonie essen oder so, ne, wenn da irgendwie 1500 Leute sitzen, dann ist da doch eine andere Anonymität. Man sieht ja auch nicht jeden. Also vielleicht mal die typische ist immer Dame im roten Kleid oder grünes Kleid. Aber sonst, ja, nimmt man da nicht so besonders jemanden wahr. Und also ich spiele gerne diese Hauskonzerte. Ich werde auch manchmal dazu eingeladen. Aber das ist dann schon eine andere Form der Anspannung.
Das ist klar. Macht dich das nervös, wenn du siehst, was bei dem liegenden Herrn in der ersten Reihe mit dem silbergrauen Schnurrbart, der linke Mundwinkel leicht nach oben geht. Macht dich das nervös oder denkst du dir, ja gut, das hat ihm halt nicht gefallen, aber dem Rest dafür?
Ich versuche so zu denken.
Weil du bist 26, das ist schon noch ganz schön jung, gell?
Ja, also man erlebt durchaus immer wieder einiges in den Konzerten. Das Studium härtet übrigens auch ganz schön ab, muss ich sagen, mit den Prüfungen. Es macht mich jetzt nicht nervös. Man nimmt es vielleicht wahr, aber es ist dann eher der Ansporn zu sagen, hey, ja gut, aber Hauptsache den anderen gefällt es und vielleicht gehst du dann auch raus und dir hat es doch gefallen.
Johannes, was sagst du zu der CD deiner Schwester?
Also ich finde die CD super. Ich fand die Idee von Anfang an super und die Leute, mit denen ich bisher über die CD geredet habe, die sie auch schon gehört haben, fanden sie auch super und ich kann nur hoffen, dass sie weiterhin so gut ankommt und ich würde die jeden Tag rauf und runter hören.
Jetzt war es halt echt bezaubernd, darf ich das mal kurz sagen. Johannes, wir kommen ein bisschen zu dir. Was für die Katharina Musik ist, ist für dich Sport. Also Musik ist auch wichtig, haben wir auch schon mitbekommen. Der Sport hat einen ganz besonderen Stellenwert. Wann bist du auf die Idee gekommen, schon so ein bisschen als Exot in dieser Sparte Sportwissenschaften zu studieren?
Also auf die Idee gekommen bin ich schon früher und habe das aber immer weggeschoben, weil ich mir auch gedacht habe, ja, das wird nicht funktionieren mit Sporteignungstest, einfach realistisch gedacht. Und ursprünglich wollte ich auch Medizin studieren und dann hat das nicht funktioniert. Und dann hat mich mein Physiotherapeut eigentlich letzten Endes auf Sport gebracht, weil er gesagt hat, Mensch, such dir doch was, wo du dein ganzes Training, was du eh schon machst, integrieren kannst, studier doch Sport. Und dann habe ich den Angriff genommen und bin in meine Heimatstadt Bamberg an die Universität, weil die einen Sportlehrstuhl hatten. Und er meinte, ja, also er würde mich sofort nehmen, kann das aber nicht machen, weil sie keine offizielle Fakultät sind. Aber ich habe Glück, weil nächste Woche ist ein Kongress, wo er seine bayerischen Kollegen trifft und dann soll ich nochmal bei ihm vorbeikommen. Mhm. Und dann hatte ich unter anderem die Möglichkeit München und hatte auch einfach Glück, muss man sagen, weil durch die Umstellung von Diplom auf Bachelor dieser klassische Sporteignungstest weggefallen ist und eine andere Art von Eignungsfeststellungsverfahren nötig war, eben um in den Studiengang reinzukommen und damit war ich in dem Fachbereich Sportwissenschaften drin.
Ein Tetraspastiker ist in der Uni und studiert Sport. Wie reagieren die Kommilitonen?
Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, sehr unterschiedlich. Mittlerweile würde ich sagen, fast alle gleich. Am Anfang so, cool, irgendwo und irgendwo passt es auch überhaupt nicht zusammen. Also man sieht richtig, wie die Fragezeichen aus den Köpfen kommen. Aber irgendwie so nach 1-2 Wochen hat man so das Gefühl, irgendwie können sich damit die Leute nicht so wirklich anfreunden. Warum auch immer, das hat am Anfang so einen gewissen Reiz und das ebbt aber dann ab. Also haben viele ein Problem mit, aber sie outen es auch nicht. Also sie sagen es nicht, man merkt es nur im Verhalten.
Wie verhalten die sich?
Ich bringe mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt mich mit einer Clique von Leuten gut verstehe und es hätte einer von denen Geburtstag, dann müsste ich mich immer selbst einladen. Weil viele Leute einfach Schwierigkeiten damit haben, so die Angst, sie müssten, wenn ich wo dabei bin, die Verantwortung für mich übernehmen oder hätten für mich Verantwortung, weil es könnte ja was passieren und ich würde sie dann quasi bremsen. Ich sage immer, man sagt ja hier in Deutschland Behinderung und nicht Handicap.
Ja.
Was ist eine Behinderung? Eine Behinderung ist eine Baustelle auf der Autobahn, die macht mich langsam, die bremst mich, die kostet mir Zeit und die macht mir Arbeit. Und das gleiche Gefühl wird mir bei 99% der deutschen Bevölkerung vermittelt. Und dann ist es entweder an mir, das ein bisschen aufzulockern und positiv auf die Leute zuzugehen, was ich auch tue. Aber sehr häufig haben einfach die Leute damit ein Problem, die kommen damit nicht klar. Beispielsweise jetzt in Köln, ich war fast 5 Monate ohne Wohnung und überall bei den WGs, wo ich war, die Leute kamen damit nicht klar. Ganz gleich, wie oft ich denen gegenübergetreten bin und wie oft ich gesagt habe, ich habe meine Assistenten, ihr geht kein Risiko ein, ihr müsst mir nicht helfen, ihr seid nicht für mich verantwortlich und trotzdem hat man immer wieder gemerkt, wie schwierig es dann doch ist für die Menschen, da einfach diese Blockade aus dem Kopf zu kriegen.
Hat überhaupt irgendeiner mit dir in der WG versucht oder haben die von vornherein gesagt, nein, das wollen wir nicht?
Ich war mal 5 Tage in einer Zweier-WG und dann hat es geheißen, ja, du kannst wieder ausziehen, weil die Klospülung ist mir abends ab 21 Uhr zu laut.
Na gut, aber das ist ja völlig egal, ob du einen Rollstuhl hast oder nicht, genau. Die hat einen an der Waffe.
Genau,
ne?
Aber die hat also auch gesagt, ja, wir können das mal auf Proben machen und da hat man aber auch schon gemerkt, so, selbst wenn das funktioniert hätte auf Probe, hätte sie mich danach rausgeschmissen.
Was macht das mit dir? Also ich merke schon, du hast einen Grundoptimismus. Mir tut das, während du es erzählst, schon leid. Nicht, dass ich dich bemitleide, das ist ein himmelweiter Unterschied, sondern mir tut das leid. Also ich merke richtig, wie mich das beklemmt, dass du das sowas, 99% sagst du, erlebst du das.
Ja, also ich bin mal ehrlich, ich schlucke es mittlerweile runter, aber gefallen tut es mir nicht. Ich schlucke es runter und denke mir, ja gut, es ist so, ich muss damit leben und ich mache das Beste draus. Weil man doch sozial irgendwie dann abgekapselt ist, egal wie viel Mühe man sich gibt. Und dass ich nur oder überwiegend mit meinen Helfern unterwegs bin oder dann auch Freunde, die ich wirklich Freunde nennen kann, ehemalige Zivis oder Helfer von mir sind, ist schon irgendwo auch traurig und erschreckend. Und das ist auch ein Punkt, warum ich sage, wenn es nach mir geht, bleibe ich nicht mehr lange in Deutschland.
Australien ist der große Traum, da sprechen wir gleich drüber. Was ich ein bisschen widersprüchlich finde, Johannes, aber vielleicht ist das auch so deiner kämpferischen Natur geschuldet, du hättest ja auch im Arm der Familie bleiben können. Also wo du weißt, da sind Menschen, die, jetzt grinst du schon, da sind Menschen, die umgeben mich mit Wärme und Liebe und du hast aber wirklich viel Abstand gesucht. Bamberg, Köln ist jetzt kein Spaziergang.
Ja, ich habe ja in München angefangen, das ist ja auch schon eine ganze Distanz. Und da muss ich sagen, ich wäre aber auch niemals auf die Idee gekommen, in Bamberg zu bleiben. Das hätte mir überhaupt nicht gefallen.
Weil?
Zum einen schon deshalb, weil unsere Mutter auch immer gesagt hat, ihr seid zum Studium alle weg. Niemand zum Studieren zu Hause.
Okay. Okay.
Und zum anderen, weil ich einfach auch mir, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich riesig darauf gefreut, alleine zu sein, alleine sein Leben in die Hand zu nehmen. Ich war nicht traurig, dass ich von zu Hause aus diesem behüteten Nest weggegangen bin. Nein, ich habe mich total gefreut und das war total geil und ich würde es jedem empfehlen, also jedem Rollifahrer und jedem Behinderten. Es ist mit viel Aufwand zum Teil verbunden und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Ärger. Aber es macht Spaß, selbstständig und eigenständig zu leben und ich möchte es auch nicht missen.
Befreit auch.
Ja, es ist ein gewisses Stück Freiheit.
Ihr habt aber viele tolle Momente miteinander erlebt. Ich gehe nochmal zwei Schritte zurück. Ja. Ihr wart nämlich relativ oft für deine Therapie zusammen in Paris. Eine besondere Musiktherapie. Wer kann mir das von euch beiden ganz kurz so erklären, dass es jeder versteht?
Ganz kurz ist im Prinzip, man bekommt einen Kopfhörer aufgesetzt und hört zwei Wochen lang jeden Tag 2 Stunden Musik. Naja, ist 2 Stunden.
2 oder 4.
Genau. Ja. Es ist immer Mozart. Man hört viel Mozart. Dann hört man eine Stunde lang Mutterstimme. Also die Mutter musste etwas einsprechen, eine Geschichte, keine aufregende, sondern Momo. Unsere Mutter hat Momo eingesprochen und das wurde dann so transferiert, dass man das hört wie als Baby im Bauch.
Das hört sich an wie so Gezwitscher von Vögeln, so ein bisschen
das
komisch.
Ganz
so.
Komisch.
Ja. Und wir beide fanden es immer witzig, wenn unser Vater vergessen hat, das irgendwie zu filtern oder so. Und dann schön die Geschichte angehört haben.
Hab natürlich nichts erzählt. Nein, und dann aber ganz wichtig. Und dann gab es eine halbe Stunde zur Entspannung gregorianische Gesänge. Und während dieser 2 oder 4 Stunden, also man sollte nichts machen, weil es irgendwie geistig anstrengend ist. Das heißt maximal malen. Mhm. Am besten tatsächlich einfach nur liegen und zuhören, einschlafen, wie auch immer.
Ich möchte nur ganz kurz betonen, ihr habt das bei einem Therapeuten gemacht.
Genau.
Das ist nicht was, was sich eure Eltern ausgedacht haben, sondern das ist tatsächlich anerkannt.
Ja.
Wie nennt man das, diese Therapie?
Tomatis.
Tomatis-Therapie?
War durchaus auch kontrovers betrachtet, vielleicht nach wie vor. Ich habe so in Erinnerung, dass ich unglaublich gut lernen konnte danach. Ich war sehr locker.
Ja.
Ich habe die Dinge viel schneller aufgefasst. Also es stellt wirklich was mit einem an.
Da, im Gehirn
ja,
aber,
es
ne?
ist, ja,
also
auch
das geht übers Ohr und dann
genau,
Gehirn.
Und über
dann,
die Knochenleitung.
Ja.
Also es war ein himmelweiter Unterschied.
Und bei dir hat es genau was bewirkt?
Also wenn ich ja vorhin erzählt habe, dass ich eine zu hohe Muskelspannung habe, also dass alles verkrampft ist, dann bin ich danach gelaufen, als hätte ich Wackelpudding in den Beinen. Also
es hat dich entspannt?
Ja, es hat mich entspannt, obwohl ich nichts anderes gemacht habe, außer Musik zu hören und da zu sitzen oder da zu liegen.
Wie oft seid ihr dahin nach Paris?
Ich glaube 7 Mal.
Wie sah da so eine Reise aus?
Auto voll.
Ja.
Auto voll. Ich habe nie geschlafen, weil ich wollte immer ankommen und den Triumphbogen sehen.
Das weiß ich auch noch, ja.
Wir hatten das Fahrrad von ihm dabei und hatten da dann auch ein paar Freunde, wo wir zum Essen mal eingeladen waren, waren unterwegs im Louvre, Triumphbogen,
Eiffelturm. Viel draußen unterwegs gewesen, spazieren gehen. Dann war es ja auch so, dass die Zeiten immer so ein bisschen variiert haben, damit eben nicht immer die ganze Familie gleichzeitig dann, sondern dass das so ein bisschen aufgeteilt ist und aufgelockert eben. Dann waren wir untergebracht in so einem, ja, es war kein Hotel, es war so ein Zwischending zwischen Motel und Hotel, würde ich sagen. Von dem Pater, glaube ich, geleitet auf jeden Fall. Je nachdem, wann man da war, war dann Ostern und ja, so hat sich das halt eben ergeben. Also es war eigentlich sehr homogen und entspannt.
Habt ihr den Schulferien gemacht?
Ja.
Was bedeutet Paris für dich heute, Johannes?
Paris bedeutet für mich eine wunderschöne Stadt und viel Spaß und schöne Erinnerungen.
Katharina?
Also ich liebe ja dieses Laissez-faire der Franzosen. Ich mag auch den Stil unglaublich oder wie die so einen Tag, wie die in so einen Tag schon allein gehen. Also eine wunderschöne Stadt mit Trubel, aber trotzdem eben diesem entspannten Sein.
Wann wart ihr da das letzte Mal?
Ich war das letzte Mal vor 2 Jahren.
Zur Therapie kann ich es jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, das ist schon über 10 Jahre auf jeden Fall. 10, 15 Jahre her. Und das letzte Mal in Paris war, glaube ich, auch so vor 2 Jahren, ganz kurz mal. So auf dem Kurztrip.
Johannes, wie sieht bei dir ein ganz normaler Tag aus?
Ja, das hängt natürlich ab von den Begebenheiten, ob ich jetzt in der Uni bin oder nicht. In der Regel ist es so, dass mein Tag morgens um 6 Uhr beginnt, weil ich auch einfach, ich habe 16 Stunden eben einen Assistenten aufgeteilt auf 2 Schichten. Einmal von 6 bis 14 und von 14 bis 22 Uhr. Einfach deswegen, damit ich eben auf die unterschiedlichen Dinge, die an den verschiedenen Tagen anfallen, auch reagieren kann. Mhm. Weil ich nicht sagen kann, ich brauche jetzt um 12 jemanden und ich brauche um 8 jemanden, weil einfach die Tage viel zu unterschiedlich sind. Aber in der Regel, nehmen wir mal den Dienstag her in der Uni, dann bin ich morgens von 7:30 bis um 7:45 schwimmen. Danach geht's direkt in die Vorlesung, dann habe ich bis um 12:30 Vorlesung. Dann ging es meistens kurz was essen, direkt weiter zum nächsten Training. Dann hatte ich Physio und dann hatte ich nochmal von 4:30 bis um 6:30 Vorlesung und danach gab es dann nochmal Training. Und was dann abends so noch anfiel an Behördensachen erledigen, Abrechnungen für meine Helfer etc. Und so ähnlich sehen dann die anderen Tage auch aus. Und ab und an auch am Wochenende mal abends dann doch unterwegs sein, auch wenn das eher selten vorkommt. Aber hin und wieder bin ich dann auch unterwegs und genieße das dann auch.
So ein Leben wie deins erfordert das viel Auseinandersetzung mit Krankenkassen und Behörden, die das auch finanzieren?
Wenn ich diese Auseinandersetzung nicht hätte, dann hätte ich auf jeden Fall ein deutlich entspannteres Leben.
Um es mal diplomatisch zu sagen. Okay.
Also es ist schon viel und auch von unterschiedlichen Stellen. Und es ist halt schon so, dass gerade in meinem Fall mit der Behinderung, ich mich halt in so einer Grauzone bewege, weil eigentlich sollte ich mit der Behinderung nicht das können, was ich jetzt kann, bin aber gleichzeitig nicht so selbstständig, dass ich es jetzt ohne Assistenz könnte. Und das ist eben die Diskrepanz. Auf der einen Seite haben wir in Deutschland ein sehr gutes Sozialsystem, wo ich auch froh drum bin. Und auf der anderen Seite ist es aber halt so, dass diese ganze Bürokratie, die dann damit einhergeht, eigentlich, dass so jemanden wie mir oder einem Rollstuhlfahrer oder Behinderten, der eigentlich sein eigenes Leben leben möchte, im Weg steht und eigentlich nur Hürden bereitstellt, wo man schon viel Energie und viel Zeit auch benötigt, um damit umzugehen und die Inklusion eher bremst und eigentlich fast schon das Gegenteil bewirkt. Also ich finde, eigentlich ist es ein Unding, dass man so einen Begriff wie Inklusion überhaupt schaffen muss.
Definitiv.
Und durch die Behörden wird das halt eigentlich noch gebremst und dann auch gerade diese sozialen Kontakte, weil eben man dann oft doch noch nicht die Zeit hat, weil eben dann Dinge gemacht werden müssen, terminfristgerecht gemacht werden müssen und man dann halt mal nicht sagen kann, ja, ich gehe heute Abend mal mit weg oder ich bin da dabei bei der und der Aktion, weil die Zeit einfach nicht bleibt.
Aber ich fasse kurz zusammen. Aufgrund deiner sportlichen Aktivität, deines Optimismuses, der dir überhaupt die Möglichkeit gibt, das durchzuziehen und auch die Kraft zu sammeln, fällst du durch ein Raster, das dann der Gesetzgeber für sich nicht mehr einhalten kann und es bringt ihn außer Rand und Band, weil er nicht weiß, was er mit dir eigentlich machen soll.
Ja, beziehungsweise wenn ich das nicht getan hätte oder nicht tun würde, dann hätte ich es, glaube ich, viel einfacher, weil ich dann nicht um so viele Sachen kämpfen müsste, die ich benötige.
Aber dein Leben wäre wesentlich eingeschränkt.
Genau, mein Leben wäre wesentlich eingeschränkt und ich wäre wahrscheinlich überhaupt nicht selbstständig. Ja. Und das ist dann der Preis, den ich zahlen muss, zu sagen, gut, ich bin lieber etwas selbstständiger und muss mich dafür aber dauernd mit Behörden
rumschlagen,
ja. Aber den zahle ich bisher gerne, auch wenn es mittlerweile schon energieraubend ist. Mhm. Aber ich werde nicht aufgeben und dafür macht mein Leben viel zu viel Spaß.
Also ich ziehe an dieser Stelle meinen Hut, muss ich wirklich sagen. Ich bin immer wieder glücklich Danke. Über diese Sendung und über diese bereichernden Gespräche und schäme mich gerade ein bisschen, dass jemand, der so viel Optimismus und Kraft hat wie du, dass ich da so, ach, ich bin Mama echt ein Weicher. Ey.
Da hat man auch viel zu tun. Das,
mit mir hat man auch viel zu tun.
Nee, das war als Mutter jetzt, das war jetzt als, nein, nicht so.
Ganz wunderbar war das. Frag mal meine Töchter. Was genau ist deine Sportart? Du möchtest ja auch beim Paralympics antreten.
Ja, also meine Leidenschaft war schon immer als kleines Kind auch das Radfahren. Da muss man auch sagen, ich bin sehr normal erzogen worden. Es gab eben keine extra Geschichten und ich bin auch aufs Rad gesetzt worden. Und das war früher immer nur so zur Bewegung und irgendwann hat sich daraus auch eine Leidenschaft entwickelt, weil es einfach auch für mich ein Stück Freiheit ist. Gerade wenn ich eigentlich die Beine nicht gut benutzen können dürfte und dann mit den Beinen Rad zu fahren und zu merken, wie toll sich das anfühlt, die Muskulatur. Und ich drück's jetzt mal so aus, auch wenn das ein bisschen komisch klingt, aber es ist einfach geil, wenn man die Beine so lang benutzen kann, bis sie platzen und komplett platt sind. Das ist einfach ein Gefühl, wenn man danach runtergeht. Und das hilft mir auch fürs Laufen und für alle weiteren Aktivitäten. Zum einen, weil es natürlich eine Motivation mit sich bringt und auch einfach aus körperlicher Sicht.
Wie sieht dein Fahrrad aus? Also um nochmal für die, die später zum Gespräch gekommen sind, du hast eben Lähmungserscheinungen in Arme und Beinen. Das heißt, du kannst dich nicht auf ein normales Fahrrad setzen, sondern du hast eine Sonderanfertigung.
Jein. Also das Fahrrad an sich war bisher ein ganz normaler Mountainbike-Rahmen. Und dann ist es so, einfach weil ich mit Gleichgewicht nicht ganz so gut bin, brauche ich Stützräder. Aber schon so, dass ich ein bisschen was mit dem Gleichgewicht machen kann. Und ich brauche Pedalbeinführungen, weil aufgrund der Muskelspannung meine Knie nach innen knicken würden. Das heißt, ich brauche einfach Schienen, die mir die Knie gerade halten.
Da legst du die Beine rein?
Die werden da reingeschnallt mit Klettverschlüssen und Bändern eben, damit ich dann eben mit den Beinen ganz normal treten kann. Also ich sitze ganz normal auf dem Fahrrad und trete ganz normal mit den Beinen.
Kannst du damit fahren? Katharina?
Hast du das schon mal probiert?
Ja.
Ich habe es probiert. Also ich musste die Beinführungen auch rummachen, weil die behindern sonst immer, ne? Weil die dann runterfallen.
Das ist nämlich dann plötzlich behindernd.
Genau.
Ja, Handicap, ne?
Genau. Ja. Und also das ist ungewohnt, ne? Mit den Stützrädern. Das haben wir vielleicht früher, als ich Fahrradfahren gelernt habe, so gemacht. Aber und dann will man selbst das Gleichgewicht halten, geht aber nicht, weil die Räder hinten halten es ja so, also hauptsächlich.
Ja.
So, aber es geht, klar, es ist ein ganz normales Fahrrad.
Und mein jetziges Rad oder das Rad, das ich jetzt dann in Zukunft hoffentlich hauptsächlich fahren werde, sieht eigentlich ähnlich aus. Das ist mein Wettkampfrad, das ist ein Rennradrahmen mit einem Vorderrad und zwei Hinterrädern, also keine drei Räder hinten, sondern zwei. Und dafür müssen jetzt noch Beinführungen entwickelt werden. Und das hat sich die letzten Monate eben so ergeben, in Zusammenarbeit mit dem Olympiastützpunkt Rheinland, die mich zufälligerweise gesehen haben beim Training und gemeint haben, ja, willst du nicht in den Leistungssport gehen? Und dann haben wir das so ein bisschen weiterverfolgt und dann war eigentlich sehr schnell klar, ja, ich sollte unbedingt in den Leistungssport gehen, weil Deutschland in der Klasse, in der ich antreten würde, seit 10 Jahren keinen konkurrenzfähigen Fahrer hat. Und ja, jetzt sind wir gerade dabei, mein Fahrrad noch endgültig fertig zu machen. Es ist zeitlich alles ein bisschen eng, da im Mai die deutsche Meisterschaft glücklicherweise in Köln stattfindet. Und ich bin auch gerade noch auf der Suche nach Sponsoren, um einfach auch die Entwicklung von den Beinschienen damit zu finanzieren und auch einfach generell mein Wettkampfrad, weil das leicht und aber doch stabil sein muss und das natürlich nicht billig ist.
Also liebe bayerische Sponsoren, wenn ihr das gerade gehört habt und den Bayern Bamberger Johannes Königsfeld im Rheinland unterstützen wollt bei seiner Sportart, sehr, sehr gerne studio@bayern3.de. Wir schicken jede Mail, die dann in der Richtung kommt, gerne an dich weiter. Wie viel trainierst du da so am Tag?
Also es ist eigentlich fast vergleichbar mit Katharinas Klavierspielen. Ich weiß noch, dass sich meine Mutter da teilweise schon total aufgeregt hat, dass wir beide so viel Zeit drauf verwenden, so ein bisschen. Also es sind schon so zwischen 3 und 4 oder auch mehr Stunden, je nachdem, in welcher Verfassung ich bin. Es sind auch mal weniger. Ja, ich habe auch mal Tage dabei, wo ich dann nicht trainiere, weil einfach zu viel anderes zu tun ist oder wo ich mal weniger trainiere, aber eigentlich schon so 3 Stunden auf jeden Fall schon.
Welche Wünsche hast du noch?
Wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre, dann würde ich mir zuallererst wünschen, dass wir mal anfangen, im Kopf normal zu denken und nicht immer alles so engstirnig zu sehen.
Und mehr wie die Australier zu sein, da muss ich kurz einhaken.
Ja, genau.
Genau, was haben die Australier uns voraus?
Ich gehe in Deutschland in die Disco und ich habe innerhalb von 5 Sekunden 10 Meter Platz um mich rum und jeder fragt mich, möchtest du raus? Soll ich dich durchschieben? Und ich gehe in Australien in die Disco und die Leute tanzen ganz normal mit mir und haben Spaß mit mir. Und ich gehe in Australien in die Uni und der Chef der Uni sagt, wir sind stolz und dankbar, endlich mal einen Rollstuhlfahrer zu haben, der es wagt, Sport zu studieren. Das ist der Unterschied.
Muss man nicht viel zu sagen. Das heißt, du wünschst dir mehr Freiheit in den Köpfen, offenere Köpfe?
Ja.
Wir sind beim Wunschkonzert, was noch?
Einen Job, der mir Spaß macht. Und dass ich anderen Menschen meine Lebensfreude mitgeben kann und dass ich einfach weiterhin fröhlich und munter durchs Leben gehen kann.
Ich wünsche dir, dass du ganz viel zurückbekommst. Das hat so jemand
für dich
verdient. Ja, das fände ich schon schön. Allein wie du das vorhin erzählt hast, dass die dich zufälligerweise entdeckt haben vom Olympiastützpunkt, finde ich super. Da bist du irgendwie für dich beim Fahren und da sagen, die macht doch Leistungssport draus. Finde ich schön, dass was zurückkommt.
Ja, das hat mich auch sehr gefreut und das war echt so, wenn mir jemand vor einem halben Jahr gesagt hätte, ja, du machst Fahrradleistungssport, hätte ich gesagt, ja, du spinnst.
Aber auch das, schön. Wer weiß, wo wir in einem halben Jahr sind. Ne?
Ja.
Also, wenn wir gerade noch am Lamentieren sind.
Ja.
Katharina, was wünschst du dir, außer dass deine Piano-Fantasy-CD explosionsartig noch die 1 der Popchart
da muss ich vielleicht noch ganz kurz einhaken. Das habe ich natürlich vergessen, weil das ist natürlich der oberste Wunsch, dass die CD natürlich super gut ankommt und dass das
der gute Bruder
gut weiterläuft.
Ja, genau. Aber was wünsche ich mir? Tatsächlich, dass ich so lang wie möglich nur spielen kann, Musik machen kann.
Mhm.
Ich wüsste gar nicht, was ich sonst machen sollte.
Hättest du einen Plan B?
Ich dachte mal kurz irgendwie Medizin studieren, aber es war wirklich nur ganz kurz. Und naja, Pilotin war natürlich immer der Traum. Also, aber ich könnte es mir nicht mehr vorstellen. Also das wäre wirklich ganz schlimm. Aber ja, einfach toi, 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 dass das alles so gut weitergeht. Dass es mir gut geht, uns allen so, also jetzt auch in der Familie oder denen, die mir nahe sind, gut geht. Und ich glaube, ich würde irgendwann einen Pilotenschein doch noch machen.
Tatsächlich.
Ja, so
das
für
macht
mich,
sie auch. Wenn sie das sagt, das macht sie auch.
Passt zu dir.
Ja.
Urlaub ist für euch beide ein bisschen ein schwieriges Thema. Also grundsätzlich bei dir eben mit der ganzen Logistik, denke ich mal, Johannes, ne? Oder?
Ja. Zum einen wegen der Logistik ist es natürlich schwierig umsetzbar und dann muss es zeitlich auch passen. Und wenn ich denn in den Urlaub gehen würde, dann ist immer noch die Frage, wie mache ich das denn? Und es ist halt dann schon so, dass ich eigentlich kaum Zeit finde für den Urlaub. Wenngleich ich sagen muss, ich hätte auch nichts gegen Urlaub ab und zu mal, aber ja, ist eben schwierig.
Dann holst du jetzt erstmal ein paar Goldmedaillen. Und wenn die dann irgendwo am Schrank hängen, dann können wir uns nochmal über den Urlaub unterhalten. Bei dir ist Urlaub schwierig, weil du immer ein Klavier brauchst, ne?
Ja, also mein Freund ist immer dafür verantwortlich, dass ich üben kann. Also es gab dann auch schon, ich war schon auf den Seychellen und hatte dann mein Klavier am Strand stehen.
Der hat ja echt ein Klavier an den Strand gestellt.
Ja, ich habe gesagt, wenn du jetzt in Urlaub fahren möchtest, dann muss ich die Woche üben, weil ich habe danach ein Konzert. Geht nicht anders. Und ja, aber also was ich mache zweimal im Jahr, nehme ich mir eine Woche, wo ich nichts mache. Das ist einmal zum Skifahren. Okay. Jetzt war das dann oft Fasching, als ich noch in der Schule oder so war. Mhm, ne? Und einmal im Sommer.
Darfst du überhaupt Skifahren und sowas machen? Sind deine Hände versichert?
Ja.
Ja. Nächste Frage.
Also ich fahre, glaube ich, sehr gut Ski, das darf ich so sagen. Ich fahre auch, besser seit ich klein bin, das auf jeden Fall. Mhm. Und also was ich mache nicht so Sachen, wenn ich merke, meine Beine sind müde, dann höre ich auf. Dann würde ich eher mit der Gondel runterfahren, okay, als auch fahren. Also ich mache jetzt nichts, was es irgendwie herausfordern würde, mhm, aber ich bin dann doch auch rasant. Also ja, ich kann auch aus der Tür jetzt rausgehen.
Zu ihrem Temperament passen.
Ja, aber ich kann jetzt auch rausgehen und ausrutschen, ne? Und klar, das ist immer so, ja. Also was ich nicht mache, wäre klettern. Und ich habe früher Tennis gespielt, das mache ich auch nicht mehr. Ich habe jetzt aber gehört, Golf soll ganz toll sein.
Ja,
und also schon nein, also dass es toll sein soll, aber jetzt für mich so als Pianistin, und ich werde jetzt mal mit Golf anfangen. So,
aha,
das gucke ich mal.
Interessant, ja, cool.
Mhm. Genau. Und ja, also eben diese zwei
die
Wochen.
Hast du die Zeit überhaupt dafür? Da ist man doch stundenlang auf.
Jetzt machst du mir Angst.
Also ich weiß bloß, dass das eine sehr zeitaufwendige Sportart ist.
Ja, ich habe mich jetzt, der Entschluss ist ganz neu. Also ich habe mich noch nicht so viel damit beschäftigt.
Ich finde das auch bei deinem Temperament eine interessante Sportart,
ja, das,
wenn ich jetzt gerade so
das finde ich allerdings auch. Also
aber vielleicht gibt dir das ja auch was ganz Meditatives. Also.
Ja, also ich meine, das ist ja auch so ein Punkt. Ich muss ja immer auf den Punkt konzentriert sein, dann zu den Konzerten und mich vorbereiten. So, vielleicht ist das wirklich ganz gut. Ne? Ich kann so ein bisschen sportlich was machen, aber auch für die Konzentration hat mir zumindest jemand nahegelegt. Und das versuche ich jetzt mal.
Wie lange darfst du am längsten pianotrainingsfrei sein?
Oh, dürfen. Dürfen ist schwierig zu sagen. Also ich merke es ab einer Woche.
Was merkst du da?
Dann ist wirklich, dann komme ich erstmal zurück und es läuft alles den ersten Tag und ab dem nächsten Tag wird es ganz schlimm. Mhm. Also es ist wie, wenn ich jetzt als Sportler eine Zeit lang nicht trainiere, dann muss ich die Muskeln wieder aufbauen. Ne? Es ist alles so ein bisschen verkürzt und eingerostet und das halt bei uns ganz im Kleinen. Also wenn ich jetzt eine Woche üben, eine Woche Pause, eine Woche üben, das wäre auch nicht gut.
Was ihr beide habt, habe ich die letzte Stunde festgestellt mit meinen kleinen Wurstkurzfingern. Das sind wunderschöne Hände mit ganz langen Fingern. Unfassbar.
Ja, also ich hätte auch Klavierfinger, glaube ich.
Definitiv.
Ja, auf jeden Fall.
Also das ist. Da habe ich jetzt die ganze Zeit hingeguckt. Es war ganz schön, euch da zu haben. Ich hätte jetzt gern gleich noch die Telefonnummer von eurer Mutter. Mit der möchte ich mich mal kurz von Mutter zu Mutter unterhalten. Ich wünsche euch beiden weiterhin alles, alles Gute.
Danke.
Dass die CD so richtig abgeht und dir viele Goldmedaillen und positive und schöne Begegnungen mit Menschen, die den Kopf frei haben und auch aufmachen, wenn er noch nicht offen ist.
Hat viel Spaß gemacht, hier zu sein. Und
vielen Dank.
Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, ja.